Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gedi Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Moin! Wir sitzen heute hier mit zwei sehr besonderen Menschen. Das sind, wer ist das, Timothy?
Unsere Ehemänner sitzen heute
hier. Yes, wir haben einmal Jens und einmal Jürgen hier. Voll schön, dass ihr da seid. Ehrlicherweise zum zweiten Mal, ne? Wir können das ruhig zugeben, dass wir es beim ersten Mal verkackt haben.
Da gab es große Tonprobleme. Insofern wie schön, dass wir alle nochmal zusammengekommen sind.
Hallo.
Fachliche und disziplinarische Führung ist das Thema. Ihr beide seid jeweils in beiden Rollen gewesen, beziehungsweise immer noch in der Rolle. Wir würden einfach Ping-Pong wieder mit Fragen machen.
Lass uns das tun.
Jürgen, magst du erzählen, wer du bist, was du machst?
Ich bin seit 26 Jahren Lehrer und am Gymnasium und habe die Fächer Mathematik und Physik. Das ist das Fachliche, was ich zu bieten habe, und bin seit 11 Jahren in Schulleitung, 8 Jahre in Stellvertretung und seit August 22, jetzt muss ich rechnen, bin Mathelehrer, knappe 3,5 Jahre jetzt auch Schulleiter in einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen.
Sehr schön, danke. Jens?
Also ich habe einen IT-Background, habe mein Leben lang mit Programmierung verbracht, arbeite seit 25 Jahren im Prinzip in dem Feld und habe seit Mitte 21 eine Führungsposition, die sich jetzt inzwischen zu einer rein disziplinarischen Rolle entwickelt hat.
Und du hattest davor schon fachliche Führung, ne?
Genau.
Ja. Und Jürgen, du würdest auch sagen, dass du vorher fachliche Führung hattest und jetzt disziplinarische, oder wie würdest du es definieren?
Fachliche Führung, ja. Mhm. Und es hat sich jetzt sehr stark gewandelt Richtung disziplinarische Führung, wobei da so ein schulter Beruf immer so eine Sandwich-Funktion ist. Ne? Wir sind ja nie wirklich die richtigen Dienstvorgesetzten, sondern haben immer so noch den Dienstvorgesetzten über uns, ne? Die dann eine disziplinarische Führung haben. Wir sind so ein Mittelding als Schulleiter.
Mhm. Ja. Und wie viele Menschen führst du?
In meiner Schule aktuell wachsend, steigend, 105 Lehrkräfte, 6 ReferendarInnen. Bei unserer ersten Aufnahme waren es noch 90. das wächst beständig, so wie unsere SchülerInnenzahlen auch. Wir sind bei der ersten Aufnahme waren es 1.100, jetzt sind wir bei 1.300 und wir werden im nächsten Sommer etwa bei 1.500, 1.600 sein.
Huiuiui.
Das ist ein großes System.
Ja. Das ist krass. Jens, ist dein Team auch so riesig?
Zum Glück nicht. Da bräuchte ich definitiv sehr, sehr viel Unterstützung für, um das hinzukriegen. Nee, bei mir sind es im Team, immer ein bisschen drauf an, zählt man Externe mit oder nicht. Nach meiner Definition sind die dabei. Dann sind es 25, wenn man das nicht so rechnen möchte, sind es 20. Duale Studierende und Trainees und PraktikantInnen eingeschlossen.
Das ist auch schon riesig, ne? Ich weiß nicht, die meisten Teams, die ich so entweder selber geführt habe oder eben begleite, haben so im Durchschnitt so um die 10 bis 15 Menschen in Teams.
War bei mir auch so 10. Ja, so the Magic Number.
Es hört sich aber schlimmer an, glaube ich, ist, wenn man so, das ist engere Team, mit dem ich ja zusammen arbeite täglich, das sind so 15 bis 16 Leute.
Okay.
Also das, ich habe nie wirklich 110 Menschen als Lehrkräfte, mit denen ich wirklich auch eng zusammenarbeite, gleichzeitig zusammenarbeite, sie als Team führe. Das ist ein formales Team, aber ich habe nie wirklich die direkte Führung auch.
Jetzt hätte ich nämlich auch gefragt, wie ist das, wenn du mit allen Mitarbeitenden ein Gespräch führen musst, dann machst du nichts anderes mehr.
Das ist kein Gespräch, das ist eher ein Dozieren, und ich verkünde, als dass ich ein Gespräch führe. In diesen kleineren Teams, die wechseln dann auch sind, da kann man dann wirklich Teambuilding machen, da kann man auch in die Führung einsteigen. Okay. Fachlich, aber auch disziplinarisch.
Spannend.
Das ist wirklich spannend. Ist das schon so, dass du auch in der Richtung Entwicklung oder Entwicklungsgespräche in der Schule hast, oder fällt das woanders rein?
Also ich selbst führe Personalentwicklungsgespräche, die können anlassbezogen sein. Ich schaffe das nicht bei der Vielzahl von Menschen, also jedes Jahr mit jedem Einzelnen ein Gespräch zu führen. Das ist oft, wenn jemand neu zu uns in die Schule kommt, dass man so nach dem ersten Jahr mal sich hinsetzt und schaut, jetzt sind so die ersten Monate vorbei, die Aufregung ist weg, die ersten Herausforderungen sind gemeistert, und dann entsteht in den Menschen so der Wunsch, ich möchte mich entwickeln. Und das ist so der Zeitpunkt, wo man sagt, okay, jetzt gucken wir mal drauf, wohin geht's eigentlich? Ne? Was sind deine Kompetenzen? Was sind deine Stärken? Die Schwächen kennst du von alleine, da müssen wir nicht drauf schauen, aber wo kannst du dich in unsere Schulgemeinschaft einbringen?
Du führst aber mit allen tatsächlich.
Genau, wenn ich mehr als 3 Gespräche an einem Tag führe, verliere ich auch wirklich dann den Zusammenhang. Also muss man sich auch wirklich darauf einlassen können, und dann zieht sich das ja über eine ganze Zeit. Und das ist auch nur deswegen möglich, weil es bei uns eben diesen Rollensplit gab und ich nicht mehr für fachliche Führung zuständig bin. Ansonsten wäre ich auch, wie du es gesagt hast, bei der Magic Number dann 10, 12 Leute, das ist eine gute Größe. Gerne vielleicht sogar nochmal 1, 2 weniger, je nachdem, wie viel man noch auch bei anderen Themen eingespannt ist. Aber so wie wir aufgestellt sind, geht das eben auch mit ein paar mehr.
Jetzt hast du den Split zwischen den Rollen gerade angesprochen. Das heißt, du bist nicht alleine in der Führung dort. Magst du dazu ein bisschen was erzählen?
Genau, also ich hatte, als ich dort begonnen habe, einen wunderbaren Chef erstmal. Schöne Grüße. Non-Menschen, weil ich nicht weiß, ob ich es darf. Besten, den ich jemals hatte. Der für mich so ein bisschen auch augenöffnend mit dem Thema umgegangen ist, wie man Leute in der Firma begrüßt. Als ich dort angefangen habe, habe ich gedacht, jetzt gibt es erstmal so, ich hole jetzt ein bisschen aus, aber ich komme gleich dazu. Habe ich gedacht, jetzt kriegt man erstmal so die Tools und irgendwie die Hardware gestellt und dann kriegt man irgendwie mal irgendwie alle vorgestellt und weiß was ich. Wird einmal durchs Gebäude geführt. Und was wirklich passiert ist, ist ein dreistündiges Personalentwicklungsgespräch am ersten Tag. Und das war so beeindruckend, das hat bei mir wirklich nachhaltig gesessen. Ne? Also das habe ich mir wirklich auch gemerkt, das habe ich auch übernommen. Ganz anderes Verständnis von Führung habe ich davor gefunden. Und man hat auch viel mehr Zeit für die einzelnen Personen. Der super tolle Mensch ist leider irgendwann mit einem Burnout aus dem Unternehmen raus, zumindest zeitweise. Ich hatte dann kommissarisch die Position übernommen. Und zu dem Zeitpunkt war das eine reine Team-Lead-Position, wie es eigentlich überall ist, disziplinarisch und fachliche Führung kombiniert. Bei einem Team von, ich weiß gar nicht, wie viel es waren, 10, 12 Leute. Ich müsste jetzt nachschauen, weiß ich nicht mehr. Und aus dieser Rolle heraus hat sich dann eben im Unternehmen auch durch Pandemie und Umdenken viel mehr Homeoffice, viel mehr dezentrale Teamstrukturen, der Gedanke entwickelt, dass man Teams auch zusammenlegt, eben nicht mehr standortgebunden führt und dann eben irgendwann der Gedanke natürlich auch aufkam, dann werden die Teams viel zu groß, was machen wir denn dann? Und daraus wurde dann eben die Idee, also ist ja keine neue Idee, aber bei der Firma dann die Idee geboren, dann gibt es einen Rollensplit, Teamleads entscheiden sich, ob sie in eine fachliche oder eine disziplinarische Führungsrolle gehen, weil Teams kombiniert werden und ich habe mich dann eben für disziplinarische Führung entschieden. Das heißt, mein Augenmerk liegt also auf der Entwicklung des Teams, die voranzubringen, strategische Themen zu bearbeiten und nicht mehr so sehr in der fachlichen Führung des Teams. Ich muss mir keine Roadmaps mehr anschauen, keine Technologien mehr lernen. Also natürlich schon, aber natürlich nicht so, wie wenn ich diese Rolle hätte. Und der Anteil der Projektmitarbeiter hat sich dadurch auch reduziert. Also ich bin im Consulting, das heißt viel mehr Kunden unterwegs gewesen. Inzwischen immer noch ein bisschen, aber sehr, sehr viel reduzierter. Und dieser Rollensplit ermöglicht es eben, sich auch Gedanken zu machen, wo liegt jetzt welche Verantwortung? Und ich bin dann im ganz tollen Tandem, auch wieder Non-Menschen-Gruß, mit einer Person, die wirklich großartig ist, mit der ich sehr, sehr gerne zusammenarbeite und wo wir uns super auch ergänzen und ja, er nimmt eben die fachlichen Führungsaufgaben wahr und ich die disziplinarischen.
Schön. Jürgen, jetzt hat Jens ja gerade so von zwei, ich glaube zwei waren es, auch inspirative Figuren in seiner Vergangenheit erzählt. Wie war das dann so bei dir? Hattest du dann auch solche Menschen auf deinem Weg?
Ach, ich hatte viele Menschen auf meinem Weg, die mich auf unterschiedliche Arten inspiriert haben, aber es gibt einen, hallo Christoph, den ich in Griechenland in meinem Auslandsschuldienstjahr kennengelernt habe, den ich als Mentor auserkoren habe und der mich dann begleitet hat in all den Jahren, die danach kamen und der in mir etwas gesehen hat, was ich vielleicht am Anfang so in mir nicht gesehen habe und der durch intensive Gespräche, durch Geduld mich auch begleitet hat und mir klargemacht hat, du kannst das. Also das Wesentliche, was er mir gegeben hat, war dann auch, er hat an mich geglaubt. Er hat gesagt, also ich sehe was in dir und du zweifelst an dem, was in dir steckt und ich glaube an dich, dass du das umsetzen kannst. Wohin der Weg dich führen wird, weiß ich nicht, aber ich glaube an dich. Und diese Zuversicht, die er mir gegeben hat und auch den Glauben an mich, das hat mich weitergebracht.
Wir machen das ja hier immer spontan, das heißt, es kann sein, dass wir ganz andere Fragen stellen wie beim ersten Mal. Sorry! Was war denn die allergrößte Herausforderung beim Wechsel von der fachlichen bis zur disziplinarischen Führung?
Also ich habe sofort einen Gedanken dazu. Da habe ich auch lange mit mir gerungen, nicht immer wieder denselben Fehler zu machen. Zu dem Zeitpunkt, jetzt muss ich kurz rechnen, kein Mathelehrer, das dauert länger. Zu dem Zeitpunkt, 10 Jahren, glaube ich, waren es im Consulting, war ich es gewohnt, oftmals schnell Antworten parat haben zu müssen und lösungsorientiert zu sein in allen Situationen. Und das muss man in Führungsrollen nicht immer sein, sondern manchmal ist es auch gefragt zuzuhören, auch mal Raum zu lassen, einfach für Stimmung. Und man muss nicht immer sofort irgendwie eine Lösung präsentieren. Die Leute brauchen nicht immer eine Lösung, die haben die vielleicht auch schon. Und am Anfang bin ich immer rein und sage, das kannst du so machen. Und das kam natürlich auch wirklich gut an. Und das war für mich ein Learning, dass man vielleicht auch erstmal guckt, was die Person braucht.
Das heißt, du warst nicht mehr die Fachexpertise, sondern die Begleitung in dem Fall?
Ansprechperson. Mhm. Hat ja verschiedenste Rollen.
Mhm. Ja, danke. Jürgen, bei dir.
Ich schließe mich dir an.
Plus eins.
Das wär die einfache Lösung oder die einfache Antwort. Ich bin ja nicht so 100% aus der fachlichen Führung raus. Ne? Das ist so bei Schulleitungen, man erwartet von uns immer noch, dass wir auch fachlich hören. Im Prinzip bist du der Mensch, der in diesem Gebilde Schule alles lösen und alles können sollst. Das ist so diese, bist allmächtig an dieser Stelle und das sollst du irgendwo sein. Hört sich komisch an, aber der größten Herausforderung, die du gerade beschrieben hast, war das für mich auch, die inneren Untiefen zu kennen, wenn ich mit Menschen arbeite. Ne? Eine Kollegin sagte mal, sie können ganz gut den Bullterrier, sie können aber auch Mahatma Gandhi, sie können beides. Und diesen Bullterrier zu spüren, wenn er hochkommt, zum Beispiel aus der Idee heraus, du machst das nicht schnell genug, du machst das nicht so in der Qualität, wie ich es machen würde, also in der fachlichen Führung. Und die Zuversicht und den Glauben auch zu haben, was ich ja selbst bekommen habe, dass der Mensch es anders macht als ich und wir uns darauf verständigen müssen, welcher Qualität wollen wir denn das Produkt haben. Und Produkt ist bei uns ja Bildung. Ne? Das ist ja ein sehr schwieriges Produkt, das man erstmal definieren muss. Was soll da eigentlich rauskommen und wie messen wir die Qualität? Und dann habe ich ja verschiedene Bereiche, Verwaltungsbereich, wir haben den pädagogischen Bereich und da disziplinarisch zu führen, ist herausfordernd und das fällt immer wieder auf mich zurück. Ich betrachte mich selbst. Wer bin ich denn eigentlich, wenn ich in dieser disziplinarischen Führung bin? Wer bin ich in der fachlichen Führung? Das habe ich gut kennengelernt. Einmal im unterrichtlichen Geschehen, aber dann auch später in Stellvertretung. Und jetzt bin ich mehr noch in der disziplinarischen Führung. Wer bin ich da eigentlich?
Das ist eine schöne Überleitung, finde ich, zum spielerischen Element.
Na? Willst du spielen?
Ihr dürft euch jetzt gerne mal zu zweit abstimmen, wer das Problem zur Verfügung stellt. Wir haben hier Knete, magst du das mal gerne aufmachen? Und wir haben hier Karten. Die Karten haben Aufträge. Und wir verteilen jetzt Rollen. Ihr zwei seid in euren Rollen. Und da dürft ihr euch aussuchen, aber aus der Fachlichkeit. Ich möchte mal noch fragen, Jürgen, wie viel Prozent ungefähr bist du in der fachlichen Rolle noch?
Das ist tatsächlich situativ abhängig. Mhm. Ich möchte eigentlich einen Zustand von 70-30 haben.
Okay, 70 ist fachlich oder
70 ist disziplinarische Führung, 30 fachliche Führung.
Bist du auch operativ noch trainieren?
Ja, also es ist historisch gewachsen. Gibt es ein paar Kunden, die mich gerne sehen.
Verstehe ich.
Und hier und da natürlich auch in Coachings, Sparring kommt die Fachlichkeit immer wieder durch. Ich merke aber jetzt nach den Jahren, dass ich den direkten Draht zu den neuen modernen Technologien so tief nicht mehr habe, wie ich das früher gewohnt war, sodass ich jetzt auch manche Themen auch wirklich nicht mehr machen kann, sondern abgeben muss, weil sich natürlich dann irgendwann die Entscheidung stellt oder die Frage stellt, in welche Richtung entwickelt man sich selbst weiter und man kann nicht beides machen. Also nicht, wenn man es richtig machen will, aus meiner Sicht, mit so vielen Menschen. Und ich möchte nicht die Führungskraft sein, die Ahnung von Fachlichkeit hat, aber keine Ahnung von Führung.
Oh, jetzt haben wir eigentlich drei Probleme hier auf dem Tisch liegen.
Und so viele Fragen, die ich noch stellen will. Ja, aber wir spielen erstmal. Ich versuche hier noch Knete rauszukriegen.
Aber du darfst es auch einfach weitergeben an die anderen, wenn du magst. Also die sollen das Problem lösen.
Ah, verstehe.
Das erste Problem ist die Knete.
Das Problem fordert mich heraus. Ja.
Also sobald wir die Knete haben, ihr dürft euch gerne einem Problem widmen. Wir haben hier Karten, die haben Arbeitsaufträge. Wir zwei dürfen uns raussuchen, wer von uns die Organisation ist und wer das Team ist. Mhm. Ja.
Okay.
Ich mache Zweitrolle Regisseurin sozusagen mit den Karten. Das dürfen wir auch beide machen.
Okay.
Das heißt, wir dürfen, sobald wir das Gefühl haben, oh, jetzt wäre es Zeit für die nächste Karte, eine Karte von oben runternehmen und dann kommt die nächste. Ja? Ihr zwei seid einfach ihr in euren Rollen, ne, als Führungskraft, mit euren operativen Tätigkeiten als disziplinarische Führungskraft und dürft euch jetzt mal entscheiden, visualisiere das Problem. Welches Problem wollt ihr denn jetzt visualisieren? Ja, best Knete zur Verfügung.
Okay, ich hätte eine Idee. Ich mache da jetzt einfach zwei Bälle draus und das steht dann sozusagen für die Fachlichkeit und die disziplinarische Führung.
Ha.
Das ist jetzt sozusagen symbolisiert dann halt eben die zwei, wenn man so möchte, Unterrollen eines Jobtitels.
Sind die gleich groß jetzt gerade?
Ich mache die jetzt mal auf 70-30. Und das Problem habe ich jetzt natürlich inzwischen ein bisschen weniger, aber ich kenne es auch noch.
Und die Waagschale sozusagen, also das aufgeteilt zu bekommen. Ist das so die Problematik, die du gerade visualisierst?
Die Problematik ist, es ziehen ja verschiedene Personen die Dinge von dir wollen an dir und möchten jetzt irgendetwas haben. Und du hast ein eigenes Bild, zum Beispiel 70-30 eine Rolle. Dein Arbeitgeber hat ein Bild, das Team hat ein Bild. Und das ist ja nicht immer gleich.
Haben wir jetzt eigentlich entschieden, wer ist?
Noch nicht. Ich bin bevor die Bild, ich habe eins.
Dann sag doch.
Ich will gern Team.
Du bist Team? Das heißt, hier sind die Erwartungen vom Team, hier bei mir sind die Erwartungen von der Organisation. So, das heißt, wenn wir jetzt das Problem hier angucken, diese Aufteilung, dann ist das für dich als Team?
Springt mir sofort den Hirn, woher weiß ich jetzt, mit welchem Anliegen ich zu wem jetzt gehe.
Ah, okay. Wir lassen das Problem einfach mal genauso und machen mal die nächste Karte. Formuliere das Problem um.
Das ist ja schön, dass man sich da so spontan irgendwas ausdenkt. Also was mir halt jetzt einfällt, ist halt, aber das hatte ich halt vorher schon gesagt, deswegen formuliere ich es nicht um, dass dann vielleicht sich auch in der Organisation etwas ändern könnte und jemand anderes Rollenverständnis mitbringt und zum Beispiel sagt, du machst jetzt hier aber ein Ding draus und du machst jetzt nur noch disziplinarisch, übrigens fachlich gibt es niemanden, wenn wir das Team erledigen.
Ja.
Und dann hast du plötzlich keine fachliche Hörung mehr. Oder andersrum, eine disziplinarische, weil du musst 100% irgendwie fachlich mitarbeiten.
Finde ich spannend, weil es ist nicht umformuliert, sondern es ist ein neues Problem sozusagen.
Das ist, was wäre denn ein umformuliertes
Problem? Team, was sagst du?
Also meine Spontangedanke, als du die zwei Bälle ja wieder zusammengeführt hast, war, okay, dann habe ich mein Problem nicht mehr, weil wenn das in einer Person, wenn wir das jetzt als Person, dann ist klar, ich habe eine Person und ich gehe mit fachlichen Anliegen und mit disziplinarischen Anliegen zu dieser Person. Und das höre ich ja auch ganz oft von Teams, die eben diese Führungsrollen in eine Person vereint haben. Ja, das ist einfach, ich weiß, wo ich hingehe. So, wenn wir vorhin war eher so das Ding, was macht man jetzt mit 70-30? Wie kennzeichnet man das jetzt, wo das klar ist für mich? Wo gehe ich jetzt hin?
Also ist das umformulierte Problem von 70-30 Aufteilung aus eurer Perspektive eigentlich ein, die Leute wissen nicht, zu wem sie gehen, mit welchem Anliegen, wenn es nicht in einer Person ist. Ne? Bei dir ist ja immer noch in einer Person, ist richtig?
Ja. Ich würde das nicht mitgehen. Ich bin der Meinung, dass, aber das ist jetzt natürlich auch meine Aussage als Person, die das ja auch mit konzipiert hat und der Meinung ist, dass das super funktioniert. Ja. Aber ich glaube, das Team ist zufrieden mit unserer Lösung und weiß ziemlich genau, auf wen die zugehen muss.
Richtig gut, mag ich. Challenge uns total. Oder die Annahme von Timothy
Kran. Ja, total. Meine Folgefrage ist natürlich, woher wissen die, also was macht ihr denn konkret, damit das bekannt ist?
Also A, haben wir zweimal die Woche Regeltermine, in denen wir uns natürlich auch gut abstimmen. Das heißt, wir sind immer aussagefähig. Auch können uns theoretisch auch gegenseitig vertreten. Wir haben eine Raki-Matrix mit den Aufgaben. Das Team kennt das, ist transparent und natürlich auch nicht neu. Wir leben das ja schon ein paar Jahre. Mhm. Und am Anfang war das vielleicht noch ungewohnter. Aber jetzt nach über 3 Jahren hat sich das so weit eingespielt, dass die Leute wissen, auf wen sie zugehen sollen. Und im Zweifel immer beide, ne? Das ist ja auch so. Also wenn ich nicht da bin, dann ist die andere Person da und andersrum.
Ihr vertretet euch. Ich würde gerne noch kurz den Menschen sagen, die zuhören oder zu gucken, was eine Raki-Matrix ist. Oh. Responsible, accountable, informed und consulted. Das ist so eine 4 Felder. Und darunter wird dann immer aufgeschrieben, wer für welche Aufgabe sowohl verantwortlich ist, als auch, wie übersetzt man accountable, rechenschaftspflichtig. So. Okay.
Hui. Ich würde aber gerne noch dazu sagen, ich mag die Dinger gar nicht so, weil die sind mir zu starr. Ich mag die Flexibilität, die man dann doch wieder in einem Unternehmen braucht auch. Und wenn da jetzt in der Raki-Matrix steht, dass ich nicht zuständig bin, ist mir das erstmal egal, wenn jemand zu mir kommt.
Also du bist so eine Art Filter und
naja, also natürlich sage ich dann, sprich mal mit der anderen Person drüber, wenn es Zeit hat, aber wenn das dringend ist, dann sage ich doch nicht, dass ich die Person jetzt wegschicke. Schaut natürlich, dass das so halbwegs gelegt wird, aber ich würde da niemals so starr sein, dass man sagt, das muss jetzt aber auf jeden Fall genauso befolgt werden.
Ich mache jetzt in die nächste Karte. Verwende zufällige Worte.
Kaffee.
Ist Kaffee jetzt das Problem, oder?
Das ist manchmal wirklich die Lösung, weil mit dem Halten einer Kaffeetasse, dem Einatmen des Geruchs entsteht eine Entspannung, die in gewissen Problemsituationen, ne, also durchaus hilfreich sein kann.
Okay.
Komm, wir gehen mal einen Kaffee trinken. Ist im schulischen Kontext durchaus, die Lehrerküche ist ein Ort, wo ganz viele Probleme entstehen, aber noch mehr Lösungen gefunden werden und wo man Ressourcen findet.
Oh, okay.
Das, vor einem Kaffeeautomaten zu stehen, ist für alle hilfreich.
Ob man Kaffee trinkt, Orte einzurichten, ne?
Ja, wo man sich wohlfühlt.
Ich bin hier ganz gespannt, was du mit dieser Knete gerade machst.
Ja. Ist das eine Problemvisualisierung oder ist das?
Problemvisualisierung.
Sag mal.
Es ist ein bisschen schwierig herzustellen, aber wenn man mit jemandem zu tun hat, jetzt gerade im schulischen Kontext und der Mensch möchte eigentlich eine fachliche Führung haben, aber ich muss ihn disziplinarisch führen, dann ist das wie so eine Wand, die zwischen einem steht. Also diese disziplinarische Führung, die ich reinbringen muss, steht dann zwischen seinem Anspruch und seinem Bedarf, fachlich geführt zu werden.
Da bin ich jetzt interessiert, wie du es definierst. Was ist dann für dich disziplinarische Führung und was ist fachliche Führung?
Disziplinarische Führung ist, wenn es einen schwelenden oder akuten Konflikt gibt, wo ich als Schulleiter eingreifen muss. Umgang zwischen Lehrkraft und SchülerInnen, ne, die zu Beschwerden geführt haben, Eltern über diese Lehrkraft. Ich muss disziplinarisch führen. Und die Lehrkraft hat aber den Anspruch, jetzt gerade fachlich geführt zu werden. Es gibt also jetzt zum Beispiel im Bereich der Verwaltung, muss ich fachlich führen. Ne? Es gibt ein Problem in der EDV und ich bin vielleicht kompetent und kann anleiten, wie diese Person das fachliche Problem lösen kann. Aber eigentlich muss ich zunächst mal ein disziplinarisches Problem lösen mit dieser Lehrkraft.
Jens, welche Definition hast du für dich?
Ich glaube, eine feste Definition könnte ich jetzt nicht sagen. Ich sehe es ein bisschen vielfältiger, glaube ich. Also war jetzt so ein Beispiel, das ist sicher auch vielfältiger. Aber was mir jetzt als erstes reinkommt im Kopf, ist Freiräume schaffen, Arbeitsumfeld für die Personen im Team eben stellen. Das muss ja nicht ein Konflikt sein, sonst kann auch was sehr Positives sein. Personalentwicklung zu machen, also Entwicklungsdialoge zu führen, auf die Bedürfnisse der Person einzugehen, natürlich auch zu schauen, dass die Person sich im Rahmen der Anforderungen der Firma bewegt und keine Ahnung, wenn das so simple Sachen sind, wie halte ich bitte an deiner Arbeitszeit und in beide Richtungen natürlich auch nicht so viel. und die dann Aufgaben, das ist natürlich auch disziplinarisch, aber oder so simple Sachen wie die administrativen Tätigkeiten nicht füllen, welche genehmigen Urlaubsantrag und so weiter. Aber das, was mir am wichtigsten ist, ist natürlich im Prinzip dem Team den Rücken frei zu halten und zu gucken, dass die einen ordentlichen Job machen können und dabei besser werden in dem, was sie tun und tun wollen.
Lass uns nochmal kurz zu deinem Bild hier noch zurückkommen, was du aus Knete gebaut hast. Du hattest eine Wand gebaut und eine Kugel, das hattest du, glaube ich, als Lehrkraft gerade und hattest gesagt, diese Wand, wenn jemand gerade irgendwie eine fachliche Führung braucht, also ich Team brauche von dir oder möchte, was ich brauche und was ich möchte, sind ja zweierlei, ja, also ich möchte von dir gerade irgendwie fachlich geführt werden, du hast für dich aber beschlossen, es braucht hier was Disziplinarisches, würdest du sagen, das ist generell so, dass die disziplinarische Führung weniger gut ankommt als die fachliche, ist es leichter im Schulsystem mit den anderen Lehrkräften quasi fachlich Führung zu bieten, als deshalb die Wand oder was genau ist diese Wand, durch die hier gegangen werden soll.
Dass wir unterschiedliche Ansprüche haben. Die Lehrkraft möchte fachlich geführt werden und ich muss aber ab den Anspruch, sie erstmal disziplinarisch zu führen. Und das ist die Wand, die zwischen uns steht, weil sie braucht von mir eine fachliche Führung, die ich aber erstmal nicht geben möchte und kann, weil die disziplinarische Führung für mich höher gewichtet ist. Die ist ein konkreter Konflikt. Ich muss in die disziplinarische Führung gehen, bevor ich das fachliche mit ihr gemeinsam lösen kann, bevor ich sie fachlich führen kann.
Das heißt, der Konflikt dann muss erstmal weg, sozusagen, oder?
Das ist der Konflikt, der mir zugetragen wurde, der nicht zwischen mir und der Mitarbeitenden besteht. Aber daraus entsteht ein Konflikt, ein Interessenskonflikt auch zwischen der Person, der Lehrkraft und mir.
Mhm. Da sind wir wieder bei den verschiedenen Interessen, ne?
Ja.
Team Timothy, Organisation Gelingt. Ich blätter hier einfach immer wieder mal rum. Wenn hier Lerne von den Besten steht, wie könnte dieses Problem dann gelöst werden? Du hattest ja vorhin, Jens, schon mal so ein Vorbild, ne, deine vorherige Führungskraft genannt. Habt ihr vielleicht andere Menschen noch, von denen ihr da lernen könntet? Oder nix schon direkt?
Ich fühle mich da sehr gesegnet. Ich habe ganz tolle KollegInnen, die super hilfsbereit sind. Zwei, die mir jetzt gerade einfallen, die mich speziell am Anfang so ein bisschen unter die Fittiche genommen hatten. Du hast ja gesagt, ne? Ich glaube, eine Mentorenperson. Mhm. Würde ich auch sagen, ich habe da im Prinzip sofort zwei Personen gehabt, die sich wirklich auch bemüht haben um mich und mir viel geholfen haben.
Ich nehme eine meiner Schulsekretärinnen da ins Spiel, die eine ganz besondere Art hat, auf die Situation zu blicken. Und das kam mir sofort in den Sinn, lerne von den Besten. Also sie ist eine Impulsgeberin. Sie bringt es fertig, den Scheinwerfer in eine andere Richtung zu bringen und dadurch verändert sie das Bild des Raumes und das ermöglicht mir eben von dem Raum eine andere Wahrnehmung zu bekommen. Und der Raum ist die Situation. Und dadurch ist diese Mauer, die ich jetzt schon so ein bisschen wieder zusammengeknetet habe, ne, das verschmilzt dann auch und dadurch ist die Mauer vielleicht gar nicht mehr so im Weg, weil man den Anspruch nach fachlicher Führung, den Anspruch nach disziplinarischer Führung, der von verschiedenen Personen erhoben wird, auch gut zusammenbringen kann, weil die Mauer dann nicht mehr da ist. Und das, ich habe vorhin den Kaffee so ins Spiel gebracht und ich gehe als Führungskraft eben dann ins Sekretariat, atme einmal tief ein und wieder tief aus und erzähle kurz von der Situation, so wie ich sie wahrnehme und sie gibt so einen kleinen Nudge in eine andere Richtung und das ermöglicht es mir eben, weil ich ja in der Führungsrolle bin, so oder so, die mitarbeitende Person ist ja nie in der Führungsrolle, sondern ist etwas schwächer. Ich bin in der Hierarchie bin ja über ihr gestellt im öffentlichen Dienst und es liegt ja an mir, diese Führung dann aktiv wahrzunehmen und das andere Licht im Raum und ermöglicht es mir eben, die Situation anders zu betrachten.
Etwas schwächer meinst du in der Hierarchie gestellt?
Ja, ich bin weisungsberechtigt und insofern
Machtposition.
Liegt es ja an mir, dass ich dann auch die Führung übernehme. Ich muss den Lead auch übernehmen.
Ich mag das, dass du direkt die Knete verändert hast dadurch. Das ist Teil des Spiels, finde ich richtig gut. Fange hinten an.
Also da fällt mir jetzt spontan ein, wie waren so meine Anfänge im Berufsleben und was habe ich da an Führung wahrgenommen, als ich eben noch so frisch aus der Schulzeit irgendwie Ausbildung, wen habe ich da so erlebt? Nicht alle waren so gut wie die Person, die ich vorhin erwähnt habe. Es gab viele Gute, es gab auch einige, die waren nicht ganz so gut, aus meiner Sicht. Und da habe ich halt auch schon wirklich ein paar Mal so Erlebnisse gehabt, wo ich dachte, wow, also wie kann man denn ein Gespräch so gut führen? Ne? Und wirklich, alle gehen hier mit einem guten Gefühl raus. Das Ergebnis ist super. Niemand ist aufgeregt. Da war ich schon ein paar Mal sehr, sehr baff. Und das hat natürlich auch was mit Kommunikations- und Rhetorik-Skills zu tun, die ich damals bei Weitem noch nicht hatte. Ich glaube, noch nicht mal jetzt habe. Mhm. Da gab es schon ein paar sehr beeindruckende Menschen. Also ist das eher für mich so eine Reflexionskarte in die Vergangenheit.
Mhm.
Eine Reise zurück sozusagen, ja. Ich gehe die Reise mal mit. Meine erste Führungstätigkeit. Ich wusste bis zum Tag meiner Einstellung nicht, dass ich in die Führung gehen werde. Wurde nicht klar kommuniziert. Und ich hatte keinerlei Unterstützung. Also es hat sich zumindest in dem Moment nicht angefühlt wie Unterstützung. Und ich finde es so schön, dass ihr beide sagt, hey, wir haben hier Leute um uns herum, die unterstützen können. Und ich habe dann erst sehr viel später gelernt, wie Führung geht. Also so in der Theorie, aber ich dürfte ganz viel in der Praxis üben, ganz viele Fehler machen. Und wenn du jetzt gerade so zurückgegangen bist, dann hast du jetzt gerade reflektiert, wer ist dir alles begegnet, ne? Und wie hast du dann beobachten können? Wie war da bei euch so dieses, habt ihr es gelernt? Wurdet ihr ganz gezielt begleitet oder völlig weg davon gewesen? Also wenn man ganz hinten anfängt, die ersten Führungstätigkeiten, wie war das?
Also ich hatte ja vorhin schon kurz erwähnt, das war bisschen ungeplant, weil meine damalige Führungskraft dann aufgrund eines Burnouts eben nicht mehr zurückkam. Mhm. Und ich hatte am Anfang kommissarische Führung des Teams für 1-2 Monate. Dann habe ich gesagt, gut, das kriege ich hin. Brauche ich nichts machen, administrativ und fertig. Und dann ist er wieder da und dann kann der auch wieder das Team führen, richtig führen. Ich habe mich dann wirklich einfach nur als Person gesehen, die jetzt 1-2 Monate lang auf
zum Platzhalter, ne?
Ja, Urlaubsfreigaben macht und ansonsten das war's. Also mehr brauche ich nicht machen und dann läuft das schon und danach kann er wieder richtig führen und das Team richtig leiten. Und das hat sich dann halt so ein bisschen geändert und als dann klar wurde, er kommt halt nicht so schnell wieder, haben sich dann eben die 1-2 Leute, die ich gerade eben schon erwähnt hatte, dann auch um mich gekümmert, mir ein paar Tipps gegeben. Und ich mochte das gerade, dass du gesagt hast, ich durfte Fehler machen. Ein Zitat, nicht ganz, ich krieg's wahrscheinlich nicht im Originalton hin, von einer dieser Personen war, eine gute Führungskraft macht mindestens einen Fehler pro Tag. Mhm. Und das hatte eben damit zu tun, dass man sich auch trauen muss, eben Entscheidungen zu treffen und nicht abwarten darf, bis man hundertprozentig die Situation beurteilen kann. Natürlich sollte man nicht versuchen, immer Fehler zu machen. Aber das ist so ein gewisses Führungsverständnis, das damit mit reinspielt. Und das hat dann natürlich auch mit Fehlerkultur zu tun. Was macht man denn, wenn man Fehler macht?
Ja, viele Haltungsthemen gerade, ja.
Aus der Rolle des Teams jetzt nochmal gesprochen, habe ich gerade so, während ihr da erzählt habt, auf die letzten beiden Fragen, bin ich nochmal in mich hineingegangen. Wie war ich eigentlich als Azubi und jung Angestellter, ja, so zu Beginn meiner Karriere? Und ich kann mich an so ganz viele Teamrunden erinnern. Saßen wir so zusammen und dann, wenn ein neuer Führungskraft kam, aber so eines der Fragen, naja, was glaubt denn die Person hier gerade, ne? Was haben die eigentlich überhaupt geleistet bisher? Ja, jetzt sind sie hier, sie wollen uns alle jetzt was erzählen, wie wir irgendwie arbeiten sollen. Und hat diese Person eigentlich schon mal meinen Job überhaupt gemacht? Mhm. Ja, so dieses, wenn, als du sagtest, ne, fange von hinten an und reflektiere, wo komme ich eigentlich her, was für eine Ausbildung habe ich gemacht, welche Tätigkeiten habe ich ausgeübt, bevor ich Führungskraft war. Diese Idee, dass eine Führungskraft erst führen kann, und das ist jetzt spannend zu betrachten aus beiden Richtungen, ob das notwendig ist. Ja, muss ich quasi diesen Job auch mal ausgeführt haben, damit ich erzählen kann, wie diese Person arbeiten soll und hat das was mit glaubwürdig zu. Also wann bin ich glaubwürdig als Führungskraft und kommt das erst, wenn ich genau diese Tätigkeit, das war so eine Erinnerung, die ich gerade hatte. Resoniert das mit euch? Hast du das im Schulsystem, dass die, also wie machst du das, wenn du Mathe und Physik hast und du sollst jetzt aber irgendwie fachlich im Bereich Geografie was machen?
Ich würde es nicht machen, aber das resoniert. Ich bin jetzt, werde 54 dieses Jahr und ich führe ja auch Menschen, die deutlich älter sind als ich. Und ich bin seit 11 Jahren in Schulleitung und wenn ich jetzt 11 Jahre zurückgehe, dann war ich Anfang 40. Und ich habe Menschen geführt, die Anfang 60 waren. Und das ist immer dann die Frage, naja, ich bin schon ein paar Jahre älter als sie und ich kann mir gar nichts sagen. Das sind typische Antworten, die man bekommt. Ich würde aber gerne noch ein Stück zurückgehen, denn das eine ist ja, habe ich Vorbilder, als auf die ich schaue und wie haben die geführt und wie gehe ich denn in Führung rein und fange hinten an. Ich gehe mal ganz weit zurück, denn bevor ich andere führe, sollte ich mich erstmal selbst führen können. Mhm. Also dieses Selbstmanagement, die eigene Führung übernehmen, wie gehe ich mit mir in meinem Leben um, welche Ziele habe ich und wie sorge ich dafür, dass es mir gut geht, müsste ich für mich erstmal beantworten können, bevor ich mich darum kümmern kann, dass es anderen gut geht. Und die Selbstfürsorge ist da ganz, ganz wichtig. Und das zu lernen, wie ich mich selbst führe, das war für mich ein ganz entscheidendes Momentum. Der Lehrerberuf ist ja was Besonderes. Also wir bleiben ja in diesem Konstrukt, sind wir ja drin. Wir sind SchülerInnen, dann sind wir Studierend, dann sind wir danach Lehrkraft und werden vielleicht dann Schulleitung. Also wir bleiben in einem System. Wir betrachten das System aus unterschiedlichen Rollen heraus und können deswegen Führungsrollen immer wieder mit unterschiedlichem Background auch reflektieren. Und das fällt immer auf einen selbst zurück, wie führe ich mich? Und das war mein Ansatz, als ich in Führung gegangen bin, mich erstmal selbst kennenzulernen, bevor ich andere führen kann.
Ist das dann so eine logische Schlussfolgerung, ein logischer Karriereweg? Bist du Schulleitung geworden, weil das so die Schlussfolgerung war?
Ich bin ehemaliger Hauptschüler, mir hat man nie was zugetraut. Und ein Stück weit hatte das noch damals zu tun, ich zeig's euch mal. Also das ist ein bisschen dickköpfig und auch zu zeigen, dass ich das kann. Ich wollte auch darum Schulleitung werden. Ich wollte zeigen, ich kann das. Als ich angefangen habe, war für mich klar, ich werde Schulleiter. Also nicht nur, weil ich meine eigene Bildungskarriere so ein bisschen aufarbeiten wollte, weil das für mich die Position damit macht. Und Macht hatte etwas besonders Anziehendes, war sehr attraktiv. Und deswegen wollte ich Schulleiter werden. Als ich mich damit mir selbst beschäftigt habe, war nicht mehr so ganz klar, dass ich Schulleiter werden wollte, sondern da gab es dann noch Exit-Strategien.
Wolltest du auf die Frage von vorhin noch was sagen?
Was war denn die Frage?
Die Frage zur Glaubwürdigkeit und muss man als Führungskraft den Job gemacht haben, den die Mitarbeiter dann auch?
Ich hatte früher das Gefühl, dass das sein muss. Ich habe inzwischen das Gefühl, dass es hilft, aber ich habe inzwischen nicht mehr das Gefühl, dass es strikt notwendig ist. Das hat aber auch damit zu tun, wie ist das Umfeld? Also wenn man eben ein Umfeld hat, in dem man nicht fachlich führen soll, weil es diesen Rollensplit gibt, dann würde ich sagen, es ist nicht notwendig.
Verstehe. Das heißt, es ist hilfreich zu verstehen, was die Menschen tun, um disziplinarisch führen zu können, aber du musst nicht fachlich die beste oder meiste Expertise mitbringen?
Also die meiste würde ich sagen sowieso nicht. Also man kann, glaube ich, auch fachlich führen und durchaus sagen, du kannst das besser als ich.
Ich bin gerade sehr dankbar, dass du das sagst.
Das sollte man sich doch durchaus trauen können. Ich finde, es hilft, halt eben mitreden zu können und dann auch ein Verständnis für die Probleme daran zu haben. Und es reicht, glaube ich, auch, wenn man angrenzend fachliche Expertise hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin im SAP-Development und ich würde jetzt irgendwie Microsoft-Development irgendwas machen, dann habe ich natürlich erstmal keine Ahnung. Aber dann ja irgendwie doch. Und ich glaube, dass ich da den Bogen schon kriegen würde und genug Verständnis hätte, um da auch fachlich zu führen. Zumindest, wenn ich eben Leute hätte, mit denen ich das zusammentun kann. Ne? Mhm. Irgendwelche Lead-Positionen im Team oder wie auch immer, denen man halt eben auch ein bisschen Themen und Verantwortung ergibt.
Ich merke das gerade deswegen, weil wir ja gerade schon immer wieder mal feststellen und ich bin meiner Rolle als Organisation gar nicht treu hier, das muss ich auch zugeben.
Du hast doch ganz viele Rollen gerade, Fragen stellen, Orga sein. Ja.
Dass du gar nicht alleine führst. Also nicht nur, dass du auch eine fachliche Führungsperson neben dir hast und ihr die Rolle gesplittet habt, sondern du bist ja nicht alleine in der Organisation. Also wenn ich jetzt aus dieser Positionierung heraus wieder spreche, da braucht es ja mehr dafür. Und deswegen mag ich das gerade sehr, dass du es angesprochen hast.
Total. Neugierige Frage ist das denn, wie ist das in Schule? Hast du sowas wie Co-Schulleitung?
Ich habe eine stellvertretende Schulleitung. Und wir haben eine sogenannte erweiterte Schulleitung. Das ist am Gymnasium in Nordrhein-Westfalen zumindest ein informelles Team. Das gibt es formal nicht. Und wir teilen uns die Leitung. Hm. Ich delegiere Aufgaben und die fachlich besser ausgeführt werden können von anderen Personen. Ich delegiere auch ein Stück weit die disziplinarische Führung. Das ist wichtig. Also ich habe eine Co-Leitung. Ja.
Vergrößere oder verkleinere das Problem? Ist jetzt gerade die nächste Karte hier. visualisiert das auch immer sehr gerne. Aber das Problem, das jetzt gerade so was im Kopf habe, das sind mehrere aufgetaucht. Ne?
Also was mir vielleicht jetzt gerade einfällt, wir hatten einmal jetzt den Punkt mit der Erwartungshaltung von den Mitarbeitenden oder die Personen, die eben geführt werden, was für eine Art von Führungsstil die erwarten. Und ich glaube, vergrößert oder verkleinert wäre das Problem, also eher vergrößert in dem Fall, wenn die vielleicht auch andere Führungsstile erwarten. Wenn man sagt, naja gut, ich habe eben meinen Führungsstil und der muss wahrscheinlich auch hier und da ein bisschen situativ sein und nicht immer identisch. Aber es gibt ja auch Dinge, die man wirklich nicht gerne tut oder die einem nicht gut liegen. Mhm. Und wenn die im Team gefragt sind, weil das die sind, die am meisten resonieren mit dem Team, dann ist das, glaube ich, noch größer.
Wenn du Führungsstile jetzt sagst, wo sind wir jetzt bei autoritär und laissez-faire und kooperativ und oder was wäre für dich?
Ja, also transformativ, transaktional, Servant Leadership, autoritär, was es auch immer so geben mag.
Authentisch.
Genau. Und ja, das ist ja das Wichtigste.
Ja, als ich angefangen habe, mich mit Schulleitung zu beschäftigen, gab es eine wunderbare Fortbildung der Bezirksregierung mit einem Schiff als Bild. Und wo sieht man sich denn da, wenn man jetzt Schulleitung ist? Und naja, sie müssen sich im Maschinenraum sehen und sie müssen sich auf der Brücke sehen oder sie müssen das Schiff konstruieren. Und ich konnte mit diesen ganzen Bildern nichts anfangen. Ich sehe Schule nicht als Schiff und natürlich kann man Maschinenraum finden. Und am Ende ist es so, dass man, wenn man führt, muss man sich mit sich selbst gut beschäftigen, man muss sich gut kennen. Und es geht eben darum, auch Menschen zu begleiten und bei ihren, also Ressourcen zu finden und gut auch begleiten zu können, Raum zu geben, dass sie sich entfalten können. Das Entfalten auf dem Schiff ist ein bisschen schwierig, weil die Räume ja vorgegeben sind. Man kann nicht oft während der Fahrt die Räume eines Schiffes verändern. Den Inhalt schon, aber nicht die Gestaltung des Schiffes. Sonst wird es ein bisschen schwierig auf offener See. Mhm. Deswegen sind diese Bilder immer nur begrenzt gültig.
Du hast mir gerade den Impuls gegeben, ja, in den Karten zu wühlen und eine, ja, rauszusuchen. Verwende eine Metapher. Und wenn das Schiff nicht funktioniert für dich, welche Metapher ist es dann? Du hast gerade schon ein bisschen Andeutungen gemacht.
Ach, das ist schwierig, da so eine Metapher zu finden, ein Bild zu finden. Ne? Mir kommt gerade eine Katze so in den Blick. Ich bin Katzenliebhaber und ich finde, eine Katze ist in der Lage, viel Distanz zu wahren, sich irgendwo hinzulegen und zu beobachten und den Menschen nie aus dem Blick zu verlieren, den Menschen damit auch die Nähe zu geben, ohne körperlich sehr dicht dran zu sein, einen Freiraum zu geben, dass man sich bewegen kann und in kritischen Momenten sich auch in die Nähe zu legen und zu schnurren. Da wird das Bild, dann wird das Bild schon ein bisschen schwierig. Also ich lege mich auf keinen anderen Menschen und schnurre. Aber man hat die Möglichkeit als Führungskraft auch Situationen zu erschaffen, sodass ein anderer Mensch, der dem es gerade nicht gut geht, auch sich gut nicht gut fühlt, aber eben mit der Emotion, die dieser Mensch mitbringt, angenommen fühlt. Mhm. Und Katzen können das wunderbar.
Mhm. Und du kannst auch die Krallen ausfahren.
Das ist der Bullterrier. Das ist die schwarze Katze, ja.
Ich warte die ganze Zeit drauf, dass du aus der Knete eine Katze baust. Machst du aber gerade gar nicht.
Ich knete die ganze Zeit, weil es beruhigt einfach, etwas in der Hand zu haben.
Sorgt ihr dafür, dass Menschen dann immer beschäftigt sind? Also ist das ein Teil eurer Führungstätigkeit, wenn ich das mal so aufgreife?
Würde ich verneinen.
Mhm.
Ich sorge für Dinge zu tun, natürlich. Aber ich stehe nicht hinter den Leuten und sage, du machst das jetzt. Sondern ich glaube da viel an Selbstverantwortung und eigene Zeitanteilung auch. Und wenn jemand jetzt sagt, ich brauche jetzt eine Stunde Pause, dann stelle ich mich dahinter und sage, du musst das jetzt aber fertig machen. Also auch nicht, weil wir über ganz Deutschland verteilt sind.
Das mag Team Timothy gerade sehr.
Ja. Team Organisation.
Doch, die Organisation mag das bei uns eigentlich auch.
Ja?
Also
ja.
Ich meine, das hat ja auch was damit zu tun, wie die Firma aufgebaut ist und wie die Organisation da so tickt. Aber wenn die Spielregeln so sind, dass das in Ordnung ist und die Ergebnisse stimmen, dann brauche ich ja kein Micromanagement, muss ich mich hinter die Leute stellen.
Ja, finde ich gut und sehr passend. Ich mache mal die nächste Karte. So, gehe spielerisch vor. Das ist die nächste Karte. Spielregeln hast du gerade benannt. Wie könntet ihr da jetzt spielerisch vorgehen, wenn ihr genau diese Situation beschreibt, die ihr unterschiedlich auch betrachtet?
Also wir haben ja da hinten ein schönes Poster. Und das hat ja einen schönen, ja, jetzt eher eine Metapher, aber ich mag OKR. Und da ist halt ein schönes Bild von einem Astronauten, auch wenn ich jetzt nicht hingucke, damit man mich weiterhört. Das ist, finde ich, schon, es ist ein bisschen weg von spielerisch, aber ich finde den Vergleich trotzdem passend. Wenn man links und rechts die Leitplanken setzt und die Leute mit einer guten, ich weiß, das Wort Motivation passt da jetzt vielleicht nicht ganz, nicht demotivierend, sondern eben vielleicht inspirierend in eine Situation bringt, in der sie sich eben auch selbst ihre Themen picken können, dann brauche ich nicht gucken, ob die das machen.
Mhm. Okay, was ist das Spielerische daran?
Ich sehe es so ein bisschen als private Challenge, keine Retro zu wiederholen und versuche die immer irgendwie thematisch mit irgendwas zu verbinden. Und das ist dann so mein Spiel. Das ist eher so wirklich nicht fürs gesamte Team. Die haben natürlich auch irgendwas von, aber ich setze mir immer die Challenge. Jede Retro sieht anders aus. Und freue mich dann immer, wenn ich dann irgendwie eine coole Idee habe, so wie ihr auch mit den spielerischen Elementen hier. das ist dann so mein spielerisches Vorgehen. Vielleicht auch.
Oh, das heißt, du gamifizierst deine Führungstätigkeit.
Ab und zu, ja.
Oh, mag ich. Surprise. Oh, ja. Das heißt auch, dass da Spaß einfach dabei ist, wenn ihr reflektiert, also in dem Fall spielst du auf Retrospektiven von OKR-Zyklus an.
Muss jetzt nicht OKR sein, aber am häufigsten, genau.
Mhm, okay.
Ich gehe in ganz vielen Dingen mit, ne? Und Organisationsentwicklung und so weiter, Ziele setzen und kein Micromanagement und so, ja. Manchmal ist es aber, finde ich, viel banaler. Also es gibt so ein Spiel, das heißt Skull. Also wenn man einfach.
Wenn du das wohl kennst.
Wenn ich das wohl kenne. Und das hat mit Bluffen zu tun und auch mit damit zu tun, so verstehe ich es zumindest. Und das ist auch in meinem Führungsalltag so ein bisschen auch mit drin. Einfach mal zu sagen, ich kann drei Schritte gehen, ohne dass da was passiert. Ich kann dreimal intervenieren, ohne dass was passiert. Das Spielerische für mich ist eben, ein bisschen was zu wagen und der andere kann es auch machen. Und irgendwann kommt eben der Skull und dann ist es halt, dann haben wir jetzt gerade ein Problem. Aber man kann ein Stück bluffen, man kann ein bisschen reizen, man kann mal intervenieren, man kann etwas behaupten und man weiß gar nicht, ob das jetzt erfolgreich sein wird. Und ich drei Schritte weiterkomme. Ja. Und so lernt man sich ja auch besser kennen und das ist das Spielerische, weil du dich im Spiel ja ganz anders kennenlernst, als wenn du ein Meeting machst. Mhm. Und man sitzt am Tisch und bespricht etwas oder bespricht einen akuten Konflikt und das ist für mich das spielerische Element.
Mhm.
Ist zu bluffen, ein bisschen zu testen, einen Schritt zu gehen und zu gucken, wie weit komme ich.
Ich habe ja aus der Inspiration von dem, was Jürgen gerade gesagt hatte, mal ein Risiko eingehen. Gib doch mal ein Risiko ein. Benennt mal oder baut mal.
Die Knete fühlt sich vernachlässigt.
Wie ein Risiko aussehen würde.
Gehe ein Risiko ein.
Das ist jetzt eine 1. Und jetzt muss ich dann noch irgendwie so ein Pluszeichen hinkriegen. so? Kann man das erkennen, dass das ein Plus?
Ja, absolut. Wenn du das sagst, dann sehen wir das.
Ja. Und plus eins im Sinne von nach einem Interview von einer Stunde zu überlegen, ob eine Person gut ins Team passt.
Oh.
Das finde ich immer ein Risiko, das man aber auch gerne eingeht, weil man natürlich irgendwie von der Person überzeugt ist. Aber ich finde es immer anmaßend zu sagen, eine Stunde kann man eine Person beurteilen.
Ah, du bist beim Einstellungsprozess gerade.
Manchmal ist ein Risiko, dass ich mich einfach in die Küche setze und darauf warte, was passiert.
In die Kaffeeküche meinst du jetzt nicht in irgendeine Küche?
Ja. Und einfach mal warte, was passiert. Das ist eine für mich nicht vorhersehbare Situation. Ich bin nicht in meinem Büro, ich habe nicht mein Kostüm des Schulleiters an und bin in einer anderen Umgebung. Ich bin sozusagen in der Hut der anderen und das ist ein Risiko. Da kann passieren, was immer auch passieren mag. Private Gespräche zum Beispiel. unverhofft, wo ich denke, ach, du bist doch noch Teil des Kollegiums und bist nicht so weit draußen. Das überrascht mich dann immer sehr. Das kann der Moment sein, wenn jemand sich offenbart und sagt, mir geht's nicht gut. Und das sind riskante Situationen, die ich nicht einschätzen kann, die mich sehr fordern.
So, mache das Gegenteil. Das ist die nächste Karte.
Nicht spielerisch. Also nicht kein Risiko eingehen. Sehr ungern.
Ungern. Du gehst also gerne Risiken ein.
Was mir dazu einfällt, ist, dass man dem, also auch wie das aus dem Führungskontext heraus, dem Team halt natürlich auch und sich selbst Räume schaffen muss, in denen das kein Risiko ist, frei zu sprechen. Dass man dann eben schaut, dass es möglichst immer im Umfeld ist, in dem man sich frei austauscht, ohne Angst zu haben, irgendwas nicht sagen zu dürfen. Das fällt mir dazu ein.
Psychologische Sicherheit.
Ja, und ich bin so froh, dass das viermal, ich war in euren beiden Rollen, denn ich, also du hast ja vorhin, Jürgen, den Begriff Macht ja dann auch verwendet und Gedi, du warst ja sofort so, oh ja, da haben wir auf jeden Fall Fragen. Und ich bleibe jetzt konsequent in meine Rolle Team.
Mag ich.
Und als, das war kein Ding, sorry, weil du vorhin gesagt hast, das fällt schwer, aber ich bleib da, weil sowohl als Schüler als auch als Mitarbeitenden später bin ich immer Risiken eingegangen, wenn ich im Gespräch war mit meinem Führungskraft oder mit meinem Schulleiter. Also die Idee als Schüler, dass ich in den Büro des Schulleiters reingerufen werde, löste in mir schon so einen Panik aus und das ist ein paar Mal passiert, wo ich dachte, das ist schon, also ist es ein Risiko, sich dem Schulleitung gegenüber zu zeigen? Also ich war jetzt eher der Schüler, der so diese Büro gemieden hat und wenn ich den Schulleiter gesehen habe, hätte ganz gut 12 Jahre ohne Schulleitung auskommen können. Und später im Job genauso. Also ich war jetzt eher von der Sorte, bis ich so mich gefunden habe im Arbeitsleben, dass ich gedacht habe, okay, wenn ich mit dieser Person im Einstellungsgespräch zu tun habe und dann nie wieder, ist alles cool. Ja, also ich brauche keine disziplinarischen Gespräche oder Entwicklungsgespräche. Danke, ich mache hier einfach meinen Job. Und das war so, als ich Risiko gehört habe und Macht, was ja auch ein Bestandteil von Führung ist, ist eben ein Bewusstsein auch dafür zu haben, was das auch Mitarbeitenden und SchülerInnen kostet, wenn sie sich trauen, vielleicht eine Idee zu pitchen oder mit euch ins Gespräch zu gehen. Erlebt ihr das ähnlich?
Ja, jeden Tag. Darüber spare ich gerade so in Ansätzen. Also das Gefühl nochmal zu haben, ich bin Teil des Kollegiums. Ich formal bin ich das, aber ich emotional bin ich es eben nicht. Und dann darf man sich auch nichts vormachen. Die Macht, die man als Schulleiter hat, schafft eine gewisse Distanz zwischen Kollegium und auch Schulleitung und auch Schülerschaft und auch Schulleitung. Damit habe ich mich abgefunden. Ich möchte damit gut umgehen. Ich möchte zugänglich sein. Ich möchte eine offene Tür haben. Aber ich bin in einer anderen Situation.
Ich sehe Jens nicken. Plus eins.
Ich habe gerade so überlegt, und es gibt so verschiedene One-on-Ones, die ich mit Mitarbeitern aus dem Team habe. Und eine Person begrüßt mich halt grundsätzlich nicht mit meinem Namen, sondern mit Chef. Und damit muss ich umgehen. Wäre mir anders lieber. Aber was ist das?
Hier ist jetzt eine Karte, da steht, sei naiv. Wie könntet ihr jetzt aus eurer Rolle heraus beschreiben, wenn ihr naiv wärt?
Also da fällt mir jetzt ein, dass du gesagt hast, manchmal ist ein anderer Blickwinkel sehr hilfreich. Und mal nicht davon auszugehen, dass man alles weiß, ist doch immer eine gute Idee. Und auch mal einfach andere Ideen zuzulassen und sich eben, ja, selbst wenn man vielleicht eine gute Idee hat, denkt, eine gute Idee zu haben, einfach mal zurückhält.
Naive Fragen zu stellen und
was kommt beim Team auf bei verschiedenen Fragestellungen, ohne jetzt vielleicht auch mal gleich zu viel reinzugehen?
Ja, die Kontrolle zu lassen. Also die Idee zu haben, dass also eine naive Idee oder Vorstellung von Schulleitung ist, ich kann alles lösen, ich kann alles machen, ich bin für alle ansprechbar, ich bin immer erreichbar und ich werde das alles schon gut hinkriegen. Das finde ich eine sehr naive Idee von Schulleitung.
Alleslöser sozusagen zu sein in deiner Rolle. Die liebe ich. Brich die Regeln. Was wäre denn ein kompletter Regelbruch in euren Rollen?
Es gibt eine eigentlich klare Regel oder Rollenaufteilung, Regelung, wer für welche Themen zuständig ist bei uns. Und die Regel brechen wir. Das ist dann in der Praxis erstmal egal. Also nicht ganz. Aber wie gesagt, ich würde niemals jemanden wegschicken mit einem Problem. Und dann sind mir die Regeln hinten dran egal. Also es gibt ja auch die wunderschöne Übung Moving Motivators. Hm. Und da steht Ordnung bei mir nicht an erster Stelle. Das ist nicht ganz hinten, aber es ist auch nicht wirklich ganz vorne, sondern für mich Mittel zum Zweck. Und so sehe ich sowas auch. Regeln sind da, um zu helfen und nicht um aufzuhalten.
Mag ich. Das ist ich kläre immer auf, dass wenn ihr recherchieren wollt, die da zuhören, Moving Motivators von Management 3.0, Open Source, einsehbar, kann genutzt werden für Entwicklungsgespräche beispielsweise oder auch zur Selbstreflexion. Richtig? Setzt du auch ein in der Führung, ne?
Gerne.
Es gibt irgendwie kaum einen Bereich, den ich mehr mit Regeln verbinde als Schule. Wie ist es da? Gibt es Regeln, die gebrochen werden dürfen, sollen, können?
Du sagst, mag ich gerade diese Assoziation damit. Jetzt bin ich auch noch gespannter als vorher.
Es gibt tausende von Regeln in Schule, ne? Und Regeln brauchen immer Leute, die sie überwachen und auch, dass man sich in die Regeln hält. Ich kann mir keine Schule vorstellen, wo man eben nicht Regeln bricht. Also denn es gibt die Regeln, die von außen vorgegeben sind, die Verordnungen, die Erlasse, die Gesetze, ne, die man beachten soll. Und das alleine macht schon ein System, wo so viele Menschen miteinander arbeiten, zu einem Ort, wo man nicht gerne hingeht. Und Regeln brechen, vielleicht könnte man das ein wenig entschärfen und sagen, nutze diese Dehnungsfugen, ne, wo man also etwas nicht tut, was man eigentlich tun soll. Aber das, was man, wenn man es dann nicht tut, ist, da passiert auch nichts Schlimmes. Und schlimm meint eben, du wirst nicht von deinem Dienstvorgesetzten zum Gespräch zitiert, du bekommst keinen Abschluss oder so, sondern es passiert nichts Schlimmes, sondern es passiert etwas Gutes im System, wenn du eine Vorgabe nicht anhältst.
Ach, ich spring voll drauf an und vielleicht können wir mein T-Shirt einmal nutzen. Timothy, magst du es mal vorlesen?
Es steht da, if you are neutral in situations of injustice, you have chosen the side of the oppressor. Das war ein Tutu.
Ja, und jetzt habt ihr beide immer wieder mal Antworten gegeben, die sehr machtkritisch sind, die eure Rolle, also ihr reflektiert da sehr stark, also auch vor dieser Folge schon, wir kennen euch ja ein bisschen, reflektiert ihr euch sehr und auch, ne, natürlich, dass das ihr Vielfalt gemacht habt und dass ihr machtkritisch unterwegs seid. Inwiefern hat das auch mit Regeln brechen vielleicht zu tun?
Da habe ich noch nie drüber reflektiert.
Naja, ich komme mal mit so einer banalen Regel, die ist irre. Und das sage ich auch jedem und auch meinen Dezernenten. Das ist eine Regel, die hat damit zu tun, dass nur die Leistung, die in Präsenz erbracht wird, tatsächlich auch zu einer Versetzung führen kann. So. Und wir sind im Jahre X nach der Pandemiezeit, wo wir eigentlich Unterricht im Wesentlichen in Distanz durchgeführt haben. Und wir nutzen einfach nicht diese Möglichkeit, was uns die Digitalität bietet. Und wir haben Personen, die aufgrund bestimmter Begebenheiten eben nicht in die Schule kommen können. Die können sich nicht mit mehreren Menschen in einem Raum aufhalten. Die schaffen das nicht. Und denen verwehrst du einen Abschluss, nur weil du den Anspruch hast, weil die Regel da ist. Du musst in der Schule Leistung erbringen, in der Gemeinschaft. Und wenn du das in der Gemeinschaft nicht kannst, dann bist du nicht qualifiziert, einen Abschluss zu bekommen. Und das diskriminiert Menschen. Und da übt ein System Macht aus, wo es eigentlich viel konstruktiver nutzen könnte. Und die Schule hat diese Möglichkeiten. Und diese Regeln kann man brechen. Man muss damit nicht hausieren gehen. Und ich glaube, man muss es auch nicht jedem erzählen. Und man muss nicht mehr fragen, denn man kriegt Antworten. Und man muss sagen, wir machen das jetzt so. Wir suchen einen Weg, dass für dieses Kind ein guter Weg gegangen wird. Weil die Schule mit diesen ganzen Regeln, die es gibt, die sind in einer Zeit entstanden, wo wir uns noch gar nicht so mit den individuellen Voraussetzungen von Menschen vorurteilsfrei beschäftigt haben und nicht immer gesagt haben, das ist eine Krankheit. Mhm. Und das in Schule abzubilden, ist unheimlich schwierig. Es geht.
Regeln sind nicht für alle gleich oppressive. Ne?
Aber da kann man eine ganze Folge drüber machen, denn wenn wir haben so viele Kinder, ich sag mal, mindestens ein Drittel der Jugendlichen und Kinder in Schule waren oder sind Opfer von Mobbing und von Ausgrenzung und von Diskriminierung und wie immer man da unterscheiden mag, was jetzt was ist. Und es gibt so viele Menschen, die nehmen etwas wahr und intervenieren nicht. Die schauen dann auch nicht mehr hin, weil hinschauen und heißt ja auch, ich muss handeln und ich habe vielleicht Angst und ich muss den Menschen ja vielleicht auch begleiten und ich muss gegen den, der etwas tut, was nicht in Ordnung ist, auch etwas unternehmen. Und der ist ja auch noch ein Mensch. Ich kann den ja auch nicht einfach fallen lassen. Und das ist ein komplexes Geschehen. Aber nichts zu tun, damit stelle ich mich auf die Seite des Aggressors. Und und das ist in der Schule so dominant, 1300 Menschen mit Lehrkräften, 1500 Menschen. Da ist Mobbing, da ist Gewalt, da sind Konflikte an der Tagesordnung. Und das ist so. Es gibt keine Organisation, wo es keine Konflikte gibt. Man muss hinschauen, man muss intervenieren.
Und das passt so schön zu dem Beispiel, das du vorhin gebracht hattest, dass du erst disziplinarisch dann tätig sein musst, ne, auch wenn die Person eigentlich gerade was Fachliches möchte.
Ja, und geht damit einher, glaube ich, was ich vorhin sagen wollte, nämlich diese Idee von, wann traue ich mich als Mitarbeitenden, als Schüler to speak truth to power? Und was passiert, wenn ich das tue? Habe ich da dann eine Führungskraft und eine Leitungsfigur, die dann auch vielleicht eine Regel mal hinterfragt? Oder habe ich da eine Führungskraft, die auf eine Regel quasi beharrt, obwohl diese Regel vielleicht verändert werden könnte?
Das ist eine eigene Folge fast schon, aber das ist Demokratiebildung in Schule ist so existenziell wichtig für unsere Gesellschaft und für den einzelnen Menschen. Es gibt eigentlich keinen anderen Ort, wo man ohne ernsthafte Konsequenzen eigentlich erfahren zu müssen, wenn man als Schulleitung und als System machtkritisch herangeht. SchülerInnen müssen lernen, dass man auch einer Lehrkraft, wenn die Tür zu ist, sagen kann, stopp. Sie übertreten eine Grenze bei mir. Und das muss man lernen. Und dann, wo soll man es denn sonst lernen? Mhm. Und dafür sind wir als Schule wichtig. Und das ist Demokratiebildung.
Ja, kannst du einen Satz insgesamt. Ich weiß, dass Jens bestimmt auch noch einen Impuls hat. Ich sehe es dir an.
Ich glaube ja. Es hat auch viel damit zu tun, dass gewisse Entscheidungen auf Ebenen getroffen werden, die natürlich auch gar nicht die Tragweite absehen können. Und man auf Teamebene natürlich auch noch viel näher dran ist, die Einzelsituationen kennt. Im Gegensatz zu vielleicht einer Person, die eben je nachdem, wie das Unternehmen aufgebaut ist, ein paar Hierarchiestufen weiter oben steht und dann eben in Gänze für das Unternehmen spricht. Und dann muss man da auch mal anders handeln können. Optimalerweise bietet Organisation Geli den Raum dafür und dann Regeln dafür, das zu tun. Aber wenn die nicht existieren, dann bin ich auf der Seite der Mitarbeiter.
Also in Organisationen sprechen wir einfach ganz häufig von diesen Grauzonen, wenn Dinge nicht geregelt sind, dass Menschen sich selber die Regeln aufstellen und gucken, wo landen wir denn eigentlich. Und in so sehr verriegelten, will ich fast schon sagen, Systemen, wie du selber auch sagst, dass da einfach sehr, sehr viele systemische Regeln aufgestellt sind, die historisch gewachsen sind im Schulsystem, die nicht immer einheitlich sind, aber doch auch ein gemeinsames Verständnis darüber herrscht, dass es da ein Regelwerk gibt und da die Machtstruktur sehr viel deutlicher zu spüren ist als in manchen Organisationsstrukturen. Also wenn ich jetzt als Organisation hier spreche, würde ich schon sagen, in Schulsystemen ist es deutlicher, also nicht in allen, aber in vielen. Diese Hierarchie ist wahrnehmbar, die ist, ne, da habe ich ja wirklich direkte Konsequenzen, während in organisationalen Systemen, also Wirtschaftsunternehmen beispielsweise, Hierarchien andere Konsequenzen haben. Aber nichtsdestotrotz habt ihr sowohl fachlich als auch disziplinarisch extrem viel Deutungshoheit, Macht, Versetzungsmacht, kann ja alles Mögliche mit drin sein. Und diese Regeln zu brechen, wenn ihr auch Menschen habt, die für euch entscheiden oder gegen euch entscheiden, kann natürlich auch schwierig sein an der einen oder anderen Stelle. Also ich finde es schwierig, Regeln angemessen zu brechen. Ich bin aber immer die Erste, die sich eher im Anschluss entschuldigt, aber das ist eine andere Folge.
Ich mag die Redewendung angemessen zu brechen. Jetzt muss ich da kurz weil ich die ganze Zeit so in meinem Kopf denke, ich meine, Regeln sind definitiv da, um gechallenged zu werden. Also ich war halt auch dieser Schüler, der über Sinnhaftigkeit von Regeln angemessen zu brechen, finde ich interesting.
Das passt so gut zu der letzten Karte, die ich hier habe. Kehre deine Annahmen um. Ich würde euch das so reingeben im Sinne von, vielleicht gab es ja und ihr hattet ja vorher diese fachliche Rolle und dann die disziplinarische. Vielleicht gab es ja die ein oder andere Annahme, die ihr hattet, was das bedeutet, Führungskraft zu sein, die ihr dann vielleicht sogar selber umgekehrt habt, indem ihr es erlebt habt und selber gestaltet habt. Gab es da was?
Also mir fällt ein, dass ich dachte, fachliche Führung bereitet einen auf disziplinarische Führung vor. Es ist jetzt nicht komplett fern davon, aber es ist doch noch was anderes. Und als fachliche Führungskraft hast du den Moment nicht, wenn du in die Kaffeeküche gehst, dass sich dann alle plötzlich zu dir umdrehen und still sind. Als disziplinarische Führungskraft kann dir das passieren. Es gibt andere Facetten, die du vorher einfach nicht beurteilen kannst. Und das musst du zu einem gewissen Maße, würde ich schon sagen, erlebt haben, um dann auch beurteilen zu können, ob du dafür geeignet bist und ob dir das liegt, ob dir das Spaß macht.
Danke.
Ich habe gedacht, Annahme, dass die Kenntnis von Verwaltungsvorschriften und der Theorie, wie man Gespräche führt, mich qualifiziert, ein guter Schulleiter sein zu können. Wobei gut auch wieder eine Perspektivenfrage ist. Es ist, und ich habe gemerkt, dass es viel banaler ist und viel anspruchsvoller ist, dass die Präsenz der Persönlichkeit viel entscheidender ist als das Wissen über Regeln und Konzepte von, wie führe ich einen Konflikt an oder an ein Personalentwicklungsgespräch.
Mhm.
Oder habe ich eine persönlich neugierige Frage, weil ich auch weiß, dass ihr beide systemisch ausgebildet seid. Und ich meine, wir sitzen jetzt alle hier mit jede Menge Führungserfahrung. Ne? Wir haben alle Führungserfahrung, sowohl fachlich als auch disziplinarisch. Und für mich war das ein Gamechanger in der Perspektive, als ich dann meine systemische Ausbildung gemacht habe. War das bei euch auch, dass ihr Organisation Geli plötzlich betrachtet habt oder auch Team Timothy anders betrachtet habt? Oder war das einfach nett zu wissen oder zu machen?
Meinst du das als Gamechanger in der Führungsrolle oder als Gamechanger im Berufsleben?
Beides.
Weil ich hatte erst systemisches Wissen, dann eine Führungsrolle. Deswegen würde ich sagen, ich hatte da keinen Gamechanger. Mhm. Da habe ich schon zu viel vorher mitgekriegt. Aber im Berufsleben würde ich das schon sagen. Man beurteilt dann Situationen halt doch nochmal anders. Und ich denke inzwischen über Dinge anders und kann Entscheidungen besser nachvollziehen. Mhm. Will ich mir sein. Das ist jetzt
40% Game Changer, weil es mir etwas erklärt hat, was ich gefühlt habe. Die Idee, dass ich durch eine E-Mail etwas im System verändern könnte, so dass am nächsten Tag alles so ist, wie ich das möchte, habe ich ja in den ersten Jahren meines Berufslebens ja dann, also in Schulleitung auch erfahren. Es hat mir geholfen, das gut einordnen zu können und anders das System zu irritieren, mehr als dass man es konkret in eine Richtung steuert. Ne? Mhm. Deswegen bin ich auch weg von diesem Schiffmodell. Ne? Das ist einfach, wie soll ich das irritieren? Soll ich eine Welle gegen den Bug knallen lassen? Also, das ist, oder ich weiß es auch nicht, ein Feuer im Schiff. Also, aber das System Ich ist ja eigentlich auch noch viel entscheidender in dem System, wo ich mich ja auch bewege und ich bin ja Teil des Systems. Und die Kenntnis über mich selbst im konstruktivistischen Sinne, die hat mir sehr geholfen, mich besser kennenzulernen. Wie kann ich mich denn auch führen? Und da komme ich ja zurück zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Ne? Die Selbstführung ist für mich ganz wichtig und dann bin ich auch Teil des großen Systems. Mhm. Ja, insofern war es 40% Game Changer.
Mhm. Ich habe eine Rollenfrage zu Kehre deine Annahmen um an euch als Führungskräfte und zwar... Jetzt kennt ihr euch beide, nur wir haben es jetzt so oft gesagt, aber ja, wir kennen euch beide, wir wissen, also ich weiß ja von dir in deiner Idee von Schulentwicklung, wie super wichtig dir Themen sind, die in unsere Diversity-Arbeit ja total zentral sind. Mhm. Das weiß ich von dir auch, dass du da gebildet bist und auch drauf achtest. Macht ihr oder tut ihr in eure Führungsrollen etwas Bewusstes, um die Annahmen der SchülerInnen und Mitarbeitenden mal umzukehren? Ist das Teil eurer Führungsrolle oder gebt ihr euch diese Aufgabe vielleicht on top?
Nicht als Termin, wo ich sage, jetzt machen wir das mal so. Das passiert, glaube ich, ganz viel nebenbei und ständig. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das bewusst aktiv jetzt mit einer Person bespreche oder zum Thema mache. Aber ich glaube schon, dass ich mich darum kümmere, dass immer mal wieder Meinungen gechallenged werden.
Ja, ich habe gerade nach Beispielen gesucht. Es ist schwierig, weil ich das gerne mache. Ich provoziere auch gerne schon mal. Also damit irritiere ich ein System, ne? Und sage, was wäre denn dann, wenn sie es jetzt anders machen würden? Ne? Also das, was würde denn dann passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn sie das so tun? Und gehen sie doch mal ein Risiko ein, machen sie das doch mal. Ne? Und da einfach auch mal diese Dehnungsfugen zu suchen und damit auch Menschen aus ihren Pfaden rauszubringen. Oft braucht es ja einfach so das Gefühl, ich darf das, ne? Ich darf jetzt mal rausgehen, ne? Das ist okay so, wenn ich das mache. Und manchmal so sagen, ich weiß auch noch nicht, wie ich reagiere. Machen sie doch einfach mal. Da haben sie das Zutrauen, dass es vielleicht gut wird. Und seien sie doch Teil daran, das System ein Stück weit zu verändern, dort, wo sie es können. Mhm. Also da fordere ich auch die SchülerInnen heraus. Sag ich, macht doch nicht nur das, was ich möchte. Ich finde es auch schön, aber vielleicht entwickelt ihr eigene Ideen und fordert das System heraus und verändert das System.
Ja.
Denn das ist ja das, was ja später im Sinne der Demokratiebildung auch wichtig für die Gesellschaft ist. Wenn du die Wirksamkeit erfährst, dass du die Schule verändern kannst, merkst du auch, wo sind Grenzen, ne? Wo lohnt es sich jetzt nicht gegen vorzugehen, weil das einfach nicht veränderbar ist. Wo kann ich es vielleicht auch ignorieren? Wo kann ich gelassen damit umgehen? Und wo kann ich in Schule was verändern, sodass ich es selbst für mich auch spüre?
Ich finde es einfach so interessant, weil ihr habt ja auch beide mehr oder minder von Selbstführung als Bestandteil von der späteren Führungsrolle oder als wichtigen vielleicht Indikator, eine Precursor für was auch immer gute Führung sein kann. Und für mich waren halt immer die Führungskräfte, die mir geblieben sind in Erinnerung. Aber das Glück, dass einige davon noch in meinem Kreis sind, waren die, die sich gut selbst gefühlt haben im Sinne von Menschenbilder. Ja, die waren die haben über Gendervielfalt oder über Menschen unterschiedlichster Herkünfte und unterschiedlichsten Sprachen gerecht gesprochen und fair gesprochen. Wir haben es zumindest probiert. Ja, und das höre ich halt definitiv in deiner Idee von Schulentwicklung ganz, ganz oft raus, ja, dass diese Selbstführung nicht nur, wie verhalte ich mich hier, sondern auch welche Haltung transportiere ich hier als Führungskraft. Ne? Also,
und da merke ich halt, ich kann ja ein System nicht verändern, indem ich jetzt fordere, dass jetzt alle so sind, wie ich jetzt bin. Aber ich kann das System irritieren. Ich kann einfach gendern, wenn ich spreche. Ich erwarte nicht, dass sie das tut, aber ich mache das einfach und beobachte, was dann passiert. Und da hast du natürlich ganz viele Ausprägungen. Manche tun das auch, weil sie sich einen Vorteil davon versprechen. Ne? Wenn sie mir gegenüber gendern, dann könnte vielleicht ein Vorteil herausspringen. Und viele fangen an, drüber nachzudenken. Warum macht er das vielleicht? Ne? Und entfernen sich dann, warum macht er das? Wieso könnte es vielleicht hilfreich sein für andere? Warum ist es vielleicht angemessen? Ne? Dann löst sich das von mir als Person auch.
Ich merke gerade, dass ich schon also zusammenfassende Gedanken in meinem Kopf habe. Ist das bei euch ähnlich? Bevor wir zu den Taschenweisheiten kommen, würde ich gerne nochmal reflektieren, was ihr glaubt, wofür dieses spielerische Element gut ist. Also habt ihr überhaupt das Gefühl, dass es für irgendwas gut sein könnte?
Also ich fand das Wichtigste war der rote Faden. Wir hatten jetzt dadurch einen schönen Verlauf durchs Gespräch.
Hat mich irritiert und herausgefordert.
Hat das irgendwas ausgelöst dann, die Irritation und Herausforderung?
Hat manchmal ein anderes Licht auf die Situation geworfen. Ne? Also hat für mich Gelegenheit gegeben, über gewisse Situationen mal anders nachzudenken.
Timothy, was glaubst du?
Ja, gut, aus der Rolle des Teams gesprochen, ganz ehrlich, hat es mir das Gespräch, also wenn ich jetzt sage, erleichtert klingt das so, als hätte ich erwartet, dass das vor das schwierige Gespräch wird. Aber es war jetzt, ich hatte immer sozusagen einen Ankerpunkt, wo ich als in der Rolle des Mitarbeitenden oder Schülers direkt anknüpfen konnte. Ja, ist auch so ein bisschen ein roter Faden, höre ich raus. Ich muss aber auch sagen, mit mir hat es auch so ein bisschen was gemacht, nicht zu wissen, was als nächstes kommt. Also es war schon so ein bisschen, oh man, okay, was kommt auf der nächsten Karte und was kommt auf der nächsten Karte. Und dann war ich aber irgendwie gut im Flow.
Also ich habe tatsächlich drei ganz unterschiedliche Elemente miteinander verknüpft. Einmal das Führungsdreieck, Organisation, Team und Führungskraft mit dieser Perspektivigkeit und das innerhalb dieser Perspektivigkeit nochmal multimodal andere Perspektiven durch diese Karten, die eigentlich Kreativitätstechniken sind, mit reingegeben werden. Und dachte ich, oh, wenn wir schon bei Kreativitätstechniken sind, nehmen wir doch gleich noch Knete dazu und mal gucken, was damit passiert. Ja, für dich war es jetzt ein schönes Spielzeug nebenbei noch, aber teilweise habt ihr es wirklich auch genutzt, um weiter zu visualisieren, so auch um Verständnis vielleicht, um Gemeinsames herzustellen im Sinne von, hey, guck mal, so sieht das aus, hier ist die Wand oder so viel Prozent ist das ungefähr. Um Dinge deutlicher zu machen. Und was dabei rauskommt, wusste ich ja auch nicht. Ist ja völlig frei, aber es gibt so ein paar Anhaltspunkte und tatsächlich dieses nochmal umdrehen, wie könnte ich anders drauf gucken? Auch das hat was mit Systemik zu tun. Mhm. Die Systemirritation kam in dem Fall durch die Karten, die haben wir nicht selber gestaltet. Das ist ein Kartenset, das Timothy gekauft hat. Und ich mag diese kleinen Impulse, die da gesetzt sind, die auch mich selber irritieren. Ich dachte, wie würde ich denn da drauf? Also ich bin meiner Rolle Organisation nicht immer ganz treu geblieben, das weiß ich. Ich mochte aber sehr, dass du in deiner Rolle geblieben bist und ihr ja sowieso in eurer. Ich würde ganz gerne zusammenfassen, was ihr mitnehmt und was ihr zusätzlich, dürft ihr gerne noch mit reingeben, das Gefühl habt, oh, diesen einen Tipp oder diesen Gedanken würde ich gerne noch teilen für alle, die zuhören, für alle, die zuschauen und vielleicht auch gerne von der fachlichen in die disziplinarische Führung wechseln wollen würden. Gibt es da etwas, was ihr heute aus dem Gespräch mitnehmt, zusammenfassen möchtet?
Hier kommen die Taschenweisheiten zum Mitnehmen.
Für mich ist der zentrale Punkt die Selbstführung. Ich glaube, wenn man andere Menschen führen möchte, ob fachlich oder disziplinarisch, und eben gerade dann, wenn der Schwerpunkt sich zur disziplinarischen Führung verlagert, dann ist die Selbstführung ein ganz wichtiges Element.
Jens, hast du auch Gedanken?
Ich finde es gerade schwer zusammenzufassen, weil ich nicht weiß, ob ich jetzt aus meiner Perspektive spreche oder das verallgemeinern kann. Aber eben glaube ich, das Wichtigste ist, beim Wechsel in eine Führungsposition nicht davon auszugehen, dass man mit den gleichen Werkzeugen und Mitteln weiterarbeitet, sondern dass man sich auch umstellen muss und eben auf Menschen eingeht, was man vielleicht oft im Kontext vorher nicht hatte. Hm. Bei manchen Berufen natürlich schon.
Auch ist ein wichtiger Punkt, den mag ich sehr. Timothy, was nimmst du mit aus dem Gespräch?
Ganz, ganz viel. Und das hat auch mit den Karten zu tun, wahrscheinlich zu jeder Karte irgendein Punkt, aber insgesamt. Und ich bleibe jetzt auch hier nicht, ich gehe nicht in meine Führungserfahrung, sondern bleib da jetzt einfach konsequent in Teamrolle nochmal, dass wir von Führungskräften ganz schön viel erwarten, nämlich mit. Auch unterschiedliche Skillsets für unterschiedliche Arten und Formen der Führung. Und trotzdem habt ihr, finde ich, sehr gut in eure sehr unterschiedliche Führungswelten, nenne ich die jetzt einfach mal, aufgezeigt für mich, dass es auch verbindende Skillsets gibt. Ob das Selbstführung ist oder andere Themen, die wir in der Folge jetzt hatten. Also es gibt so einmal diese Skillset, die scheinbar für Führung allgemein gilt und dann spezifischere Elemente, die vielleicht für disziplinarisch und für fachlich gelten. Aber insgesamt war es für mich so in diesem Gespräch, wow, ganz schön krasser Job.
Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist einerseits das, Jens, was du vorhin meintest, ich kann nicht davon ausgehen, dass fachlich und disziplinarisch, dass das aufeinander aufbaut und nacheinander folgt. Jürgen hat das vorhin auch nochmal so die Karriereleiter sozusagen, die schlussfolgernd ist, dass das durchaus unterschiedlich ist. Natürlich ist das ja auch gerade nochmal mit Skillset verknüpft. Was ich zusätzlich sehr besonders fand, war, dass Führung eben nicht alleine stattfindet, ihr Unterstützung hattet, euch aber auch selber weiterbildet, ganz vieles macht. Also ihr interessiert euch ja auch dafür. Es ist nicht so, dass jemand kam und sagt, oh, also klar, bei dir, Jens, war es jetzt ein Zufallsprodukt. Und nichtsdestotrotz hast du dich ja ganz klar entschieden, also auch später, als diese Rolle gesplittet wurde. Es war ja eine aktive Entscheidung und ihr möchtet es ja beide auch. Und ich finde, das ist total spürbar. Also ich habe das, da wir uns privat alle gut kennen, das sage ich auch immer wieder, Timothy kennt den Satz von mir, ich wünschte, wir würden ganz viel mit solchen Führungskräften arbeiten, die so reflektiert daran gehen an die eigene Rolle und da den Unterschied auch kennen, so, was ist meins, was ist deins und welchen Hut brauche ich denn gerade, welche Anforderungen ist es gerade, der ich auch gerecht werden möchte vielleicht auch, ne, welche Erwartungen sind da an mich gesetzt. Das fand ich schön, wie ihr drüber gesprochen habt. Ne? Ehrliche Einblicke auch in Herausforderungen. Das ist halt nicht immer alles sehr einfach.
Interessant.
Lieben Dank dafür. Gibt es noch mehr Gedanken, die euch jetzt beim Zuhören kamen?
Ich fand das gerade perfekt zusammengefasst. Vielen Dank euch beiden.
Und danke, dass ihr da wart.
Tausende Ideen sprengt alles, glaube ich. Aber es war ein schönes Gespräch. Danke.
Lieben Dank euch. Danke, Timothy. Auch, dass du dich wieder eingelassen hast.
Ja, ohne zu, klar.
Was passiert.
Ja, danke für das Spiel.
Ich tue dir das manchmal anders. Tut mir leid.
Ja, liebe ich.
Auch die Jugend natürlich, ne? Also ich möchte jetzt natürlich nicht nur...
Oh, da werden Knetgeschenke überreicht. Oh, Herzen, wow. Wenn ihr in Führung gehen wollt,
unbedingt.
Mit irgendwelchen Themen, die euch beschäftigen, ladet euch hierhin ein. Wir erfinden einfach wieder Spiele, kombinieren unterschiedliche Dinge und freuen uns auf die Perspektiven. Vielen Dank und bye.
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.